aber wir müssen irgendwie schneller und auch mal klarer entscheiden und vielleicht auch mal den ein oder anderen Kollateralschaden hinnehmen. Wenn wir da nicht mutig genug sind, dann schaffen wir das halt nicht. Dann werden wir halt abgehängt. Dann sind wir einfach nur immer Bedenkenträger. Dann sind wir immer nur die Leute, die, ja, und die Versicherung haben wir noch nicht und das und das und das und das fehlt uns noch. Und dann kommt da ein Produkt raus, was uns in Deutschland nicht weiterhilft oder in Europa nicht weiterhilft.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von SoTech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. SoTechDeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und schon mal Entschuldigung, wenn es ein paar Tage oder auch mal Wochen dauert, bis wir antworten. Wir bekommen relativ viele Mails, was uns sehr freut, und schaffen es deswegen nicht immer sofort auf eine Antwort zu schreiben, machen es aber auf jeden Fall. Und heute begrüßen wir Martin Menz, der uns virtuell zugeschaltet ist und in Halle sitzt. Hi Martin.
Hallo in die Runde.
Wir freuen uns, dass du da bist, denn mit dir können wir heute quasi die Erfolgsgeschichte aus Ostdeutschland besprechen. Du hast selbst schon erzählt, wie schwer du es in der Schule hattest, trotzdem Abitur gemacht, wolltest unbedingt Millionär werden, hast eine steile Karriere im Onlinehandel gestartet, erst mit einem Kopfmassagegerät über eBay, das kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, und heute hast du mit Relax Days eine Firma, die schon sehr erfolgreich ist, 50 Millionen Umsatz im Jahr, wenn ich richtig liege, und ihr wächst kräftig, hast schon über 300 Arbeitsplätze in Halle geschaffen und so weiter und so fort. Aber vielleicht erzählst du erstmal noch, wie ist das Ganze angefangen mit Kopfmassagegeräten? Wie kommt man denn darauf?
Ja, wie kommt man darauf? Im Urlaub mit 20 Jahren damals war das so ein kleines Trendprodukt, und so ein Marktschreier hat mich in Alicante umgedreht, mir das Ding hinten drüber gesträubt, und kam ich das erste Mal mit einem Kopfmassagegerät, das ist ein bisschen so ein Schneebesen, viele werden es kennen, in Kontakt, und wenig später, so 2-3 Wochen wieder zurück gewesen, hatte mich vorher schon ein bisschen mit dem Verkaufen über eBay beschäftigt und dann die Business-to-Business-Zeitschrift Zentrada in den Händen gehabt, und dort wurden im Großhandel 10 solche Geräte angeboten, so ein Stückpreis. Und das habe ich gekauft, bei eBay verkauft, und das hat geklappt. Und dann habe ich immer mehr gekauft und mehr verkauft, und so hat sich das ja in ganz kurzer Zeit im heimischen Elternhaus noch hochskaliert mit damals 20 Jahren.
Also in der Garage quasi, oder?
In der Garage, man sagt ja immer Garage, genau, bei mir war es
Garage klingt cool, ja.
Bei mir war es der Partykeller, aber es war irgendein Raum, der irgendwie als Lager umfunktioniert werden konnte.
Ja, wie ging es dann weiter? Was waren so nächste Produkte, wo du dich drauf gestürzt hast?
Naja, ich habe schon mitbekommen, dass das Kopfmassagegerät dann auch natürlich ein Trendprodukt ist, und ich ein bisschen Angst hatte, okay, wenn das dann mal abflaut, dann geht es ja nicht mehr weiter, und musste dann natürlich gucken, wie findest du weitere Produkte, und bin dann stark ins Sourcing gegangen, bin auf Messen gefahren, habe mit Lieferanten und Produzenten gesprochen und bin ja sehr stark, dann habe im Großhandel quasi bei den Importeuren gekauft, und 2010 haben wir dann die Produktmarke Relax Days selber auch als nicht nur als Online-Shop, sondern halt auch als richtige Produktmarke gelauncht. Und 2014 hatten wir eine 100%ige Eigenmarkenstrategie. Also das heißt, alles, was wir verkaufen, ist auch zu 100% von uns hergestellt. Wir sind ja Endverkehrbringer in die EU und tragen im Endeffekt auch die komplette Verantwortung für die Produkte.
Vielleicht erklärst du nochmal, also Relax Days, was für Produkte macht ihr, verkauft ihr?
Wir verkaufen Haus-, Garten- und Freizeitartikel, verkaufen das komplett digital und europaweit. Wir verstehen uns auch als europäisches Unternehmen, machen Produkte und Texte in ganz, ganz vielen Sprachen fertig. Knapp 10 Sprachen sind das aktuell, wollen die nächsten Jahre auch noch ein bisschen in den Norden Europas expandieren. Norwegen, Schweden, Dänemark steht da gerade auf der Agenda. Ja, auch spannende Zeiten.
E-Commerce ist ja immer ein heißes Eisen zurzeit. Ich habe heute auf Social Media einen Post gesehen in München, ein Einzelhändler, der einen Zettel an seinen Laden geklebt hat und sich bitterböse über Amazon auch beschwert hat, ne? Über das, was das mit uns macht und was sie abgreifen und so weiter. Wieso hast du dich entschieden? Du machst, glaube ich, auch viel über Amazon. Wie siehst du das? Du machst so viel selbst. Warum bist du damals diesen Weg gegangen und hast nicht gesagt, ich gehe auch über Amazon und mache dann eine Seite auf oder gehe da über den Marketplace und verkaufe das Zeug darüber?
Erstmal muss man ja feststellen, dass die Crowd, also die Masse, entscheidet, wo sie einkauft. Also die treffen ja die Entscheidung, ob sie in die Innenstädte gehen und dort einkaufen oder digital online. Und die treffen auch die Entscheidung, ob sie digital online in einzelnen Shops einkaufen oder auf Plattformen wie Amazon. Also muss man sich ja auch gewissen Dynamiken und Veränderungen im Einkaufsverhalten hingeben. Also zu 100% kann man das ja nicht gestalten. Was natürlich Amazon gemacht hat, das Ganze so convenient, so angenehm wie möglich für uns zu gestalten. Und dieser Verlockung sind wir oder verfallen wir ja jeden Tag, irgendwas bei Amazon oder bei anderen Plattformen zu bestellen. Das ist erstmal ein grundlegender Fakt. Und da sind wir ja auch ein bisschen bei eurem Thema, so tickt Deutschland. Die Frage ist natürlich, wie gut kommen wir in diese Themen rein? Warum ist das, ja, ich sag jetzt mal, ein amerikanischer Player, der das Ganze übernimmt? Wo gibt es vielleicht Genre, die wir irgendwie in den nächsten Jahren natürlich einnehmen können? Aber mal zu dem Innenstadthändler zurück in München. Ja, also ich glaube, keiner muss sich beschweren. Auch er hatte die Möglichkeit, 2006, 2007 digital zu starten, das Ganze zu verstehen, aufmerksam zuzuhören, was die Kunden eigentlich wünschen und wollen und im Endeffekt dann ein Online-Business aufzubauen. Ich denke, er war bestimmt in einer besseren Ausgangslage als ich 2006.
Was würdest du denn Leuten empfehlen, die jetzt so in das Business einsteigen wollen, mit oder ohne Amazon?
Also ja, natürlich mit. Also vorausgesetzt natürlich, die Beziehung ist einigermaßen auf einer Win-Win-Situation aufgebaut. Wir für unseren Teil als Firma und Marke Relaxdays haben das hinbekommen mit Amazon. Also wir bieten bei Amazon halt auch einen gewissen Mehrwert. Wir bringen ein Sortiment mit, was die gut gebrauchen können auf der Plattform. Und und wir partizipieren natürlich auch von deren Kunden. Also es ist irgendwo eine Win-Win-Situation. Und wenn man Amazon jetzt rauslässt aus dem Game, dann verschließt man sich schon ein paar Kunden, ne? Weil es gibt einige Leute, die fangen ihre Suchanfrage direkt bei Amazon an. Das sind nicht wenige.
Da können wir gleich noch auf diesem Partner weiterreden. Was mich noch interessiert, einen anderen Fall, den ich gelesen habe, auch ein Händler über Amazon, der sich halt massiv beschwert hat, dass Amazon hatte zum Beispiel seine Produkte einfach rausgenommen. Er sagt, sie seien zu teuer, hat er nicht ganz verstanden. Dann hat er eine Weile rumprobiert, bis seine Produkte unterm Einkaufspreis lagen. Dann wurden sie wieder genehmigt. Also Amazon betreibt ja auch eine ziemlich restriktive Politik und versucht, die Preise zu drücken und sein Angebot oder übernimmt dann auch Beispiele. Es gibt ja noch Beispiele dafür. Wie hast du da eine bessere Machtposition, weil du größer bist und deswegen kannst du mit Amazon anders verhandeln? Oder warum läuft es bei dir besser?
Nein, also ich glaube eher, dass Amazon hier gewisse Automatismen entwickelt hat, die im Endeffekt mit einzelnen Produkten und dementsprechend Händlern nachverhandeln und quasi das alles auch digital, ne, automatisieren. Ja, das ist nun mal die Liga, in der wir uns heute 2002 bewegen. Und ich meine, das ist natürlich eine brutale Machtposition. Aber zu 100% kannst du da nichts machen. Also was ich dann eher schlecht finde, solche Ereignisse, wenn wir halt asiatische Händler oder haben, die dann keine Mehrwertsteuer in Deutschland zahlen. Das sind Dinge, da muss halt schnell ein Riegel davor geschoben werden. Mhm. Ja, aber ja, dass Amazon da gewisse Kontrolle auf ihren Marktplatz aufnimmt, kann ich verstehen. Das machen sie mit uns auch. Man muss halt gucken, wie man mit den Leuten arbeitet und auch ein gewisses Spezialwissen auch dazu aufbauen. Also so nochmal nebenbei zwei Produkte über Amazon zu verkaufen, schwierig, glaube ich.
Wir veröffentlichen die Folge ja jetzt im Oktober. Wir feiern 30 Jahre Deutsche Einheit. Und ich habe ja eben am Anfang schon gesagt, du bist so eine Erfolgsgeschichte aus dem Osten. Was heißt jetzt erstmal das für dich, so ein 3. Oktober, 30 Jahre Deutsche Einheit? Du bist 34, nochmal zur Erinnerung.
Genau, ich bin jetzt 35 sogar.
Oh, ach, nee. Ach Mensch, 35.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wann auch immer der Geburtstag war.
Danke. Also was heißt die Wiedervereinigung für mich? Vor allen Dingen werde ich daran zurückerinnert, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich heute so nicht hier in eurer Podcast-Verfolge. Ich hätte nicht die Möglichkeit, mit euch darüber zu sprechen und ich hätte irgendwie auch als, also mit meiner Heimatstadt, mit meiner ganzen Heimat und auch Leipzig und drumherum, hätte ich keine Möglichkeit, glaube ich, an der ganzen Entwicklung in dieser Welt teilzunehmen. Und das würde mir wahrscheinlich fehlen. Also, weil diese ganze Dynamik, die Aufwärtsentwicklung, das macht schon viel Spaß, auch für uns und für die Heimat und alle meine Wegbegleiter, glaube ich, auch.
Du tust ja auch viel für die Region bei euch, ne? Ich glaube, wenn das noch stimmt, hast du ja auch jetzt im Westen keinen Standort in dem Sinne, ne? Du hast Standorte gegründet, aber aus anderen Gründen, können wir ja drüber reden, dass du eben händeringend ja Leute suchst, IT-Fachkräfte und so weiter und da viel tust in der Region, ne?
Ja, also wenn du im Westen meinst, mit Westdeutschland.
Westdeutschland, ja, ja.
Dann auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen spezialisiert auf den Osten, könnte man sagen. Das ist unsere Heimat. Wir sind jetzt nach Leipzig gezogen. Also nicht gezogen, aber sondern haben unsere Heimat eigentlich auch erweitert und schauen uns gerade Dresden an. Wir sind halt einfach vertraut mit der Mentalität hier und das macht sehr viel Spaß, auch in Zukunft die Weiterentwicklung hier im, ja, nennen wir es Osten, nennen wir es Ostdeutschland, voranzutreiben.
Ja, das ist immer schwierig mit der Begrifflichkeit, ne? Wie das. Aber würdest du sagen, dass du da eine Ausnahmeerscheinung bist?
Ja, ich hatte auf meiner Weihnachtsfeier 2019 für mehr Mut auch im Unternehmertum appelliert. Also ja, ich kenne hier nicht so viele Leute, mit denen ich mich über die Themen unterhalten kann, die mich aktuell bewegen. Und da fehlt noch einiges. Also da sind wir eher eine Ausnahmeerscheinung, leider ja.
Aber das war das ja echt eine bewusste Entscheidung, dass du hättest ja auch ins hippe Berlin gehen können, ja? Wo so die Startup-Szene brummt, aber du hast dich schon dazu entschieden, da zu bleiben.
Ja, also das ist ja Fluch und Segen zugleich. Was wir hier in den kleineren Städten Ostdeutschlands, also Berlin ist ja ein Teil davon, haben, ist trotzdem eine tolle Mentalität. Also wir haben viele, kommen noch aus Elternhäusern, denen echt gute Tugenden beigebracht wurden. Und die mutig und fleißig nach vorne arbeiten. Und diese Leute versuchen wir natürlich zu finden und auch in Relax Days irgendwo mit zu integrieren. Weil, ich hatte es ja eingangs schon gesagt, wir sind jetzt das vierte Jahr in Folge um 50% am Wachsen und sind natürlich auch echt hungrig, was Fachkräfte, wir brauchen echt Fachkräfte und wir finden die rein in Halle, also was unsere Heimat ist, nicht mehr ausreichend. Und haben da deswegen entschlossen, dass wir halt einfach auch in andere Standorte wie Leipzig und Dresden expandieren, dort im Zentrum der Stadt Officefläche zur Verfügung stellen und neue Anhänger quasi fürs Unternehmen Relax Days suchen und hoffentlich auch finden.
Du machst ja auch Stipendien und so weiter, ne? Vergibst du in den Unis dort. Es gibt ja, glaube ich, auch einen großen IT-Bereich, meine ich, gab es damals eine Fachhochschule in Sachsen. Ich überlege jetzt gerade, wo die war, aber da gibt es ja schon einiges Know-how, gerade in Sachsen, oder?
Es gibt definitiv einige Hochschulen und Universitäten, die sich damit beschäftigen. Für unseren Teil, wir kooperieren mit der Martin-Luther-Universität in Halle stark. Wir haben dort 20 Stipendien vergeben und das Gleiche machen wir nochmal in Leipzig an der HTWK. Also warum machen wir das? Das ist ja eigentlich nur ein Symbolakt, den wir zu den Universitäten schlagen. Wir haben noch ganz viele, wir unterstützen auch den Förderverein, wir haben noch einen kleinen Roboterclub, der zu Weltmeisterschaften fährt, also dieses Now-Team, wenn ihr das vielleicht mal gehört habt. Mhm. Und viele solche spannenden Themen und da wollen wir halt als aus der Wirtschaft natürlich auch wieder Gelder nehmen und wieder in die Bildung und die Weiterentwicklung unserer Standorte natürlich stecken. Und das ist halt ein Zusammenspiel, was wir noch viel, viel intensiver die nächsten 5 bis 10 Jahre treiben wollen.
Wie können wir es denn schaffen, dass es mehr Leute wie dich gibt, die Bock haben auf Gründen, vielleicht auch auf ein Tech-Startup, Online-Startup, die das dann in deiner Region machen?
Naja, was ich Berlin auf jeden Fall raten kann, ist nicht so früh verkaufen und vielleicht auch nicht nur den Antrieb zu haben, nach 3 oder 4 oder 5 Jahren den Exit zu machen. Ich meine, Relax, das ist jetzt auch im 14., 15. Lebensjahr. Und wenn man das lang genug, intensiv genug an seinem Produkt arbeitet, also jetzt wenn man das Produkt als Firma sieht, dann kann man das auch sehr gut in eine Profitabilität treiben. Man kann das immer nachjustieren und quasi aufstellen, dass es vielleicht mal wirklich was, also nicht nur ein Unternehmen ist, was ein paar Millionen Umsätze macht, sondern vielleicht sogar, wenn es klappt, ein paar Milliarden. Das ist jetzt eine Sache, eine Vision, wo wir hingehen können. Und das wäre natürlich schon mega spannend auch für die Region, glaube ich.
Mhm. Region, hast du Kontakt oder hast du so einen Überblick, wie es aktuell steht, auch im Tech-Bereich jetzt vielleicht speziell in der Region? Ich meine, da hatten wir ja die AMD-Fabrik in Dresden, Carl Zeiss, und da gab es doch relativ viel im Osten. Also geht das da weiter? Hast du den Eindruck, da gewinnt der Osten noch mehr an Fahrt?
Also nicht, nochmal
so aus deiner Sicht.
Ja, meine Sicht ist, ich glaube, nicht genug. Ne? Das ist halt alles noch zu bequem. Also ich gehe halt trotzdem noch sehr viel an die Universitäten und spreche mit den Leuten und dann versuchen die mir da zu verkaufen, dass sie ja einen großen Studiengang haben mit Verlagswesen und meinen dann, ja, das ist ja so ähnlich wie BWL. Und ich denke, ja, aber Verlagswesen... habt ihr irgendwie die letzten 20 Jahre den Knall nicht gehört? Könnt ihr da nicht irgendwie eher den zweiten, dritten und vierten Informatik-Lehrstuhl gründen und das weiterentwickeln? Ich glaube, da müssen wir halt ran. Und da wird halt viel gelabert in der Politik und bei den ganzen Entscheidungsträgern. Das nervt natürlich. Ich kann den Leuten nicht mehr zuhören. Das ist einfach nur Gerede. Und deswegen ist es für uns eigentlich auch mittlerweile so, dass wir sagen, okay, dann nehmen wir das Sachen halt selbst in die Hand, gehen auf die Universitäten, nehmen Gelder, packen es in die Universitäten, bauen vielleicht in den nächsten Jahren sogar ein bisschen mit einem Lehrstuhl auf. Aber das sind eigentlich Schritte, die wir gehen wollen, weil aus der Politik sehe ich viel zu wenig und viel zu marginale Signale.
Apropos Gelder, du gehst ja wirklich auch mit deinem Unternehmen so deinen eigenen Weg. Ich habe gelesen, dass du nur Geld von der Bank genommen hast, aber keine externen Investoren reingelassen hast. Warum?
Ja, also ein großer Vorteil war, wir waren recht frühzeitig profitabel. Wir haben 2010, 2011 dann nicht mehr ganz so den Drive gehabt, nicht mehr ganz so stark gewachsen und auch nicht mehr, da war ich an dem Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe. Und dann haben wir ein paar Modelle, ein paar Themen umgestellt bei uns und haben echt wieder Fahrt aufgenommen. Und ich sagte es ja, wir sind stark am Wachsen, das hat jetzt nicht nur was mit Corona zu tun, sondern einfach, dass wir den Markt und diesen ganzen elektronischen Prozesse sehr gut verstehen. Warum? Also ich meine, natürlich heute sitze ich halt zu 100% im Driver's Seat und kann einfach sagen, okay, liebe Uni, liebe Hochschule, hier habt ihr so und so viel Stipendien oder hier habt ihr die Kooperation oder kann im Endeffekt signifikante Dinge natürlich nachjustieren hier in unserer Region. Das ist, ja, ein schönes Momentum. Wie bin ich hierher gekommen nach 14 Jahren? Sicherlich auch ein bisschen natürlich durch Zufall, ja. Also nicht Zufall, aber durch Chancen, die ich bekommen habe und die natürlich auch genutzt habe. Ja. Also im Ende ist es heute cool, dass wir hier sind und es ist cool, dass ich die Möglichkeit habe, zu 100% zu entscheiden. Und ich glaube, das unterscheidet uns einfach auch nochmal von anderen Unternehmen, die halt wahnsinnig viele Vorstandsetagen oder Investoren gerade fragen müssen, ob sie das und das und das machen dürfen. Und das wird halt wahrscheinlich in den nächsten Jahren hoffentlich in unserer Heimat Halle, Leipzig, Dresden brutal sichtbar für die Region.
Aber hast du denn Investoren abgelehnt? Also gab es da Anfragen, die bei dir rein wollten und du hast gesagt, nö?
Naja, solche Briefe bekommst du natürlich immer mal, also dass Leute mit dir Gespräche führen wollen und dass die Banken dazu anraten. Und auch ich habe einen Bankberater, mit dem ich heute mich immer noch sehr gut verstehe, der auch uns mit einer KK-Linie finanziert. Auch der hat mir immer gesagt, 3 oder 4 Jahre lang, Martin, du wirst nicht drum rumkommen ohne einen Investor. Und wahrscheinlich ist es, Stand heute ist es so, dass wir drum rumkommen. Ich habe aber kein Problem damit, früher später auch jemanden mal mit reinzunehmen, der uns nochmal vielleicht unterstützt, ganz in die Welt raus zu expandieren. Schauen wir mal.
Ja, das wär die Frage genau, inwieweit du das siehst, dass strategisch dann irgendwann der Punkt kommt, wo du sagst, jetzt könnte ich eigentlich doppelt so viele Schritte gehen, wenn ich denn, ne, ich bräuchte dann einfach 50 Millionen Kredit oder es kommt ja häufiger vor bei Startups, dass diese Überlegung dann irgendwann da ist, ne? Will ich diesen Schritt gehen zur von mir aus globalen Expansion, was auch immer, dann brauche ich jemanden. Also siehst du das irgendwo in naher Zukunft?
Na, Andreas, vielleicht ein bisschen anders. Und zwar Wachstum, also dieses Wachstum, was ich jetzt gerade gesagt habe, 50%, das kann man halt so darstellen, dass man das Wachstum für Investoren hinzaubert. 1-2 Jahre gibt es, glaube ich, viele namhafte Unternehmen, die das gemacht haben. Aber die Zahlen dahinter sahen alles katastrophal aus. Und das ist halt nicht unser Ansinn, sondern wenn wir 50% wachsen, wollen wir das halt mit auch einem vernünftigen Businessmodell dahinter machen. Sonst ist vielleicht auch 10%, 20% Wachstum auch mal okay, wenn es uns nicht besser gelingt. Also es geht jetzt nicht auf Teufel komm raus, die Firma zu irgendeinem Punkt zu treiben. Da habe ich überhaupt keinen Bock zu und das tue ich auch meinen Kollegen und Mitarbeitern nicht an. Sondern wir wollen halt organisch, und organisch heißt bei uns aktuell 50% wachsen. Und wenn jetzt ein Investor reinkommt, der gibt von außen Druck, der sagt, okay, der gibt natürlich Ziele vorweg und der sagt, okay, in einem Jahr haben wir doppelt so viele Entwickler und in einem Jahr haben wir den Umsatz. Aber wir wissen ja noch gar nicht, wie die Umstände dazu sind. Finden wir an den einzelnen Universitäten die entsprechende Anzahl von Entwicklern? Können wir die Projekte quasi dann auch auf den Tisch holen aus der Schublade, auf den Tisch legen und sagen, okay, wir gehen die Sachen jetzt an? Haben wir die Leute, mit denen wir das umsetzen können? Und das sind ja alles Fragestellungen, die ich nach 14 Jahren auch nicht zu 100% beantworten kann. Mhm. Und um da nicht in eine Drucksituation, in eine Rechtfertigungssituation vor Investoren zu kommen, bin ich halt gerade nicht so heiß drauf, solche Schritte zu gehen.
Weil du jetzt wieder betont hast, dass du Leute brauchst, wo kommen denn deine Leute her? Also wer kommt zu dir?
Wer kommt zu mir?
Sind die alle aus der Region oder hast du aus aller Welt Leute da?
Nein, wir schauen schon, dass die Leute aus unserer Region kommen. Was ich in 14 Jahren Bewerbungsgesprächen erlebt habe, ist halt eins sehr, sehr wichtig, dass der Ursprung, wo man herkommt, schon nicht zu verachten ist. Das heißt, wenn jemand aus Halle kommt, dann würde er gerne in Halle arbeiten. Und wenn jemand aus Leipzig kommt, würde er gerne in Leipzig arbeiten. Selbst die Stunde Fahrtweg muss man sich heute nicht mehr antun. Früh morgens einmal hin und einmal zurück. Rechnen wir es in der Woche hoch, sind das 10 Stunden. Oder sind es im Monat sind es dann 40 Stunden. Und das muss ein Mitarbeiter heute nicht mehr machen. Vor allen Dingen nicht die guten Kollegen, die dann in ihrer Heimat arbeiten können. Das heißt, das ist ja auch unser Ansinn zu sagen, okay, wir bauen das Office in den einzelnen Städten auf, damit die Leute nicht fahren oder umziehen müssen und ihre eigentliche Heimat verlassen müssen. So. Das als wichtiger Punkt.
Ich denke da gerade noch so ein bisschen drauf rum. Du warst ja auch bei der TGen Onaran im Podcast und da ist ja auch mal Diversität ein großes Thema. Wenn du jetzt vor allem darauf achtest, Leute aus deiner Region zu haben, das ist ja auch jetzt erstmal egal, wo die Region ist auf der Welt, aber braucht es nicht irgendwie Leute aus aller Welt oder sag ich mal zumindest aus dem ganzen Land, damit man möglichst divers unterwegs ist und auch nicht nur in seinem eigenen Saft schmort?
Ja, die haben wir ja. Also es kommen ja trotzdem Leute auch zu uns. Wir haben einen mega engagierten jungen Mann aus Nigeria, der gerade in der Hochschule Anhalt noch studiert und sein oberstes Ziel, übrigens Tech, also Informatik studiert, und sein oberstes Ziel ist, seine Family hinterherzuholen. Und der gibt Vollgas. Ne? Das ist einer der Besten aus dem Team. Und der hat, weiß Gott, nicht die besten Startvoraussetzungen. Der kann Deutsch nicht oder kaum. Wir machen extra das Meeting mit ihm auf Englisch. Und der performt am besten, am fokussiertesten und ist echt ein krasser, guter Typ. Also, dass wir das Thema komplett liegen lassen, null. Ja? Und dass wir waren letzte Woche bei der Führungskräfteveranstaltung. Und ich habe da mal so rumgeguckt, wie viele Frauen haben wir da? Und insgesamt waren wir zu 14 und es waren 6 Frauen da. Also wir sind nicht bei null. Ja? Ob das jetzt dann gleich 50-50 ist, haben wir jetzt auch nicht. Ja, aber 6 und 14 ist doch eine gute Zahl. Und, also das Thema ist für uns wahrscheinlich so selbstverständlich, dass ich das gerade gar nicht erwähnt habe.
ich würde gerne nochmal zurück zum Anfang, zum E-Commerce und dieses Thema Amazon und Einzelhändler. Also die Frage stelle ich auch häufiger, warum finden wir keine Lösung, diese User Experience zu schaffen, selber zu schaffen, auch was Amazon ja hat, dieses rundum sorglos Geschäft. Ich bestelle, ich kann jederzeit zurückschicken, ich kann bezahlen mit einem Klick. Warum schaffen wir das nicht, sowas auf die Beine zu stellen? Oder von mir aus, du in deiner Region, du könntest ja Halle, Leipzig, Dresden, also ganz Sachsen, Sachsen-Anhalt, da könnten ja die Einzelhändler für die Einzelhändler zusammen was schaffen und sagen, wir bauen eine Plattform für euch, da könnt ihr alle dann mitmachen oder irgendwie so. Was hältst du von solchen Ideen?
Erstmal Gegenfrage, Andreas. Weißt du, wann Amazon gegründet wurde?
Ja, 1998 war, glaube ich, das erste Buch verkauft, meine ich.
Ja.
Oder war der Startschuss?
Ich weiß es auch nicht genau, irgendwas zwischen 95 und 98, ja. Definitiv. Und wann sich, glaube ich, Jeff Bezos mit dem Thema auseinandergesetzt hat, war sogar noch mal früher. Das heißt, er arbeitet an dieser ganzen Sache schon 25 oder über 25 Jahre. So. Die Zeit brauchst du. Ich meine, wir sind jetzt im 14. Lebensjahr, wir reden jetzt über Millionen Umsätze. Andere schaffen das vielleicht noch ein bisschen früher. Aber das ist halt auch illusorisch zu denken, dass man ein Startup gründet und dann ist man so in 3 Jahren auf dem Niveau von einem Amazon.
Also, ja, so meinte ich das nicht. Ich meinte das nicht von der Größe, sondern das Beste, sich abzugucken und sagen, ich muss das ja, aber ja
dann,
nicht.
Dann ist es ja auch nur ein Nachbau. Ne? Wir müssen in Deutschland die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass wir Gründer haben, dass die gesehen werden. Und wir müssen halt auch irgendwie Rahmenbedingungen schaffen, dass die Fachkräfte dann in diese Startups irgendwie wandern. Und ich sage es immer noch so hart, in Corona-Zeiten ist halt auch eine gute Möglichkeit, einfach mal von dem alten Scheiß loszulassen. Ne? Muss man halt auch mal überlegen, ob wir die Fachkräfte, die wir dann in der Old Economy haben, ich sag jetzt mal Flugbranche, Automobil, ja, vielleicht müssen die da nicht alle wieder zurück und vielleicht müssen auch die Leute von den Universitäten nicht mehr zu BMW und Co. laufen, sondern vielleicht auch mal zu den noch viel, viel mehr verstärkter zu den neuen Ideen. Und das müssen wir unterstützen und fördern und das ist halt einfach noch auf einem zu kleinen, auf einer richtigen Sparflamme in Deutschland. Das sieht noch zu viel, viel zu wenig aus.
Ich spreche das vor allen Dingen an, weil jetzt hat ja letztens der HDE so eine Plattform gegründet, nicht Plattform, sondern die Idee, dass Einzelhändler, die noch gar nicht digital unterwegs sind, über Google jetzt die Möglichkeit bekommen, sich schnell zu digitalisieren, um gerade in Corona-Zeiten jetzt Fuß zu fassen da. Ne? Das gibt ja so ein paar Ansätze, aber das ist alles so ein Kleckerbetrieb. Weiß nicht, wie beobachtest du das auch in der Region, was deine Einzelhändler, du kennst die ja dann auch wahrscheinlich da vor Ort, oder?
Ja, ein bisschen. Also erstmal muss man ja, ich fange nochmal mit Amazon an. Die haben das natürlich, oder auch eBay, das ist ja nur eine Plattform, die über sehr, sehr viele Jahre entstanden ist. Und die Idee verstehe ich schon, dass eine Stadt sich jetzt zusammenschließt und dann so einen Einkaufsverbund öffnet und dann sagt, okay, jetzt könnt ihr hier alle in Leipzig oder jetzt könnt ihr hier alle in Halle einkaufen oder in Köln. Aber was dazugehört zu so einer Plattform, das sind ja so viele kleine Elemente und Säulen, die entstanden sind, ne? Dass du kein Bargeld in die Hand nimmst und das und das und das. Das heißt, das bauen wir doch jetzt nicht nach und es ist auch nicht convenient. Das ist halt so ein Versuch, irgendwas nachzuahmen und mit Regionalität zu punkten. Dazu vielleicht auch ganz kurz, also wie man halt, also das ist halt leider meine Erfahrung, es wird in den Medien ja auch sehr lautstark publiziert, das Thema Nachhaltigkeit und auch Regionalität. Leider ist es halt so, dass wenn wir das positionieren, kostet es manchmal 5 Euro mehr als statt das andere Produkt. Also nicht mehr 24,90 Euro, sondern 29,90 Euro oder 34,90 Euro. Und das Problem dahinter ist, dass der Kunde oftmals gar nicht mehr bereit ist, das zu zahlen. Das heißt, der sagt, in Umfragen würde er sagen, ja, das würde ich annehmen. Ich würde 5 oder 10 Euro mehr zahlen. Ich glaube, wenn er dann in seinen eigenen 4 Wänden zurück ist, werden ganz viele User das günstigste oder das bestmöglichste Angebot für sich nehmen. Und das ist leider für mich eine schon negative Erkenntnis des Menschen an sich oder des Kaufverhalten. Aber ich kann es auch nicht ändern. Sondern wir müssen überlegen, okay, wie kann Deutschland eine Plattform bauen, vielleicht nicht im Handel, wie Amazon. So, und damit meine ich nicht im Handel. Es kann auch woanders entstehen. Es können Kletterparks vereint werden und sagen, okay, ich habe halt ein Abo und bin halt nicht bei dem einzelnen Kletterpark hier um die Ecke angemeldet, sondern ich habe halt so eine Plattform und da kann ich halt europaweit in allen Kletterparks klettern. Oder whatever. Also es gibt so viele Möglichkeiten und es sind auch noch einige Felder wirklich noch nicht bespielt. Und da müssen wir halt die Rahmenbedingungen schaffen, dass da halt was entsteht. Und du brauchst dazu leider Tech, ja. Also, und du brauchst da halt Softwareentwicklung. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann rennen uns immer wieder andere Firmen aus dem Ausland davon. Und das ist leider das, was ich halt reihenweise gesehen habe. Und letzte Anekdote: Jeder kann sein Smartphone aufmachen und da mal gucken, was er da für Apps drauf hat. Ja, wenn du da jetzt Länderflaggen hinmachst, dann sind da leider ganz, ganz wenig die Deutschland- oder Europa-Fahne. Und das ist das, was mich stört. Und wenn man dann wieder an die Börsen schaut, was jetzt gerade passiert ist, dann sieht man halt eine klare Abwertung unserer Old Economy und die digitalen Geschäftsmodelle, vorwiegend aus den USA, teilweise schon aus Asien, die werden halt aufgewertet. Und ja, wenn ich Aktien kaufen müsste, beschäftige mich damit nicht so viel, ich würde wie der Markt agieren, also ich würde es genauso machen. Ich würde keine Old Economy aus Deutschland kaufen.
Ja, dann müsste bei Wirecard ja bei dir das Herz geblutet haben, oder? Als der Skandal losging.
Wirecard war für mich immer schon eine Sache, die ich nicht zu 100% verstanden habe, die für mich auch nicht einleuchtend war und dementsprechend habe ich mich da nie mit beteiligt.
Ich denke jetzt gerade, du hast jetzt viel über Rahmenbedingungen gesprochen und dass die Leute, Arbeitskräfte weniger in die Old Economy, Autohersteller und Co. gehen sollten, sondern eher in so Startups. Wie schafft man denn diese Rahmenbedingungen? Was braucht es denn? Braucht es Geld von der Politik oder das, was man immer hört, weniger Bürokratie? Braucht es einen Wandel im Mindset? Was ist so die Rahmenbedingungen, die du dir wünschst?
Also ich wünsche mir, dass wir mal üben, Dinge schneller umzusetzen. Ich glaube, es kann keiner mehr hören und es ist eher für die vielen Leute eher ein lustiges Beispiel, der Berliner Flughafen. Aber ich habe ja viel auch mit China und mit Asien und zu tun. Und dort wurde in Shanghai ein doppelt oder dreifach großer Flughafen in 3,5 Jahren gebaut. Wir schaffen das nicht, in 15 Jahren einen Bruchteil von so einem Flughafen hinzustellen. Und so geht es uns in wahnsinnig vielen Dingen. Das ist nur so ein Symbolding, ein Flughafen. Aber so ist das eigentlich mit allen Dingen, die wir gerade hier in Deutschland anpacken. Wir machen es dann halbherzig, wir machen es dann akkurat demokratisch, aber muss man ja auch mal klar sagen, wir kommen irgendwie nicht zum Ziel. Und das ist für mich natürlich irgendwie so ein, ich bin total happy hier in Deutschland zu sein und ich bin total happy in einer Demokratie wie Deutschland zu leben, aber wir müssen irgendwie schneller und auch mal klarer entscheiden und vielleicht auch mal den ein oder anderen Kollateralschaden hinnehmen. Wenn wir da nicht mutig genug sind, dann schaffen wir das halt nicht. Dann wären wir halt abgehängt. Dann sind wir einfach nur immer Bedenkenträger. Dann sind wir immer nur die Leute, die, ja, und die Versicherung haben wir noch nicht und das und das und das und das fehlt uns noch. Und dann kommt da ein Produkt raus, was uns in Deutschland nicht weiterhilft oder in Europa nicht weiterhilft. Und das haben wir ja die letzten 20 Jahre gezeigt, dass wir da nicht so gut sind. Und ich hoffe irgendwie, wir brauchen einfachere Strukturen und wir brauchen auch mal klares Statement zur Digitalisierung. Wir brauchen auch die Erkenntnis einfach mal, dass halt Software und Daten irgendwo die Zukunft sind. Und Maschinen und Maschinenkompetenz gerade downgegradet, also abgewertet wird. Und das müssen wir uns erstmal eingestehen. Also mit der Kompetenz, die wir in Deutschland haben, sind wir weltweit nicht mehr, klingt jetzt hart, wahrscheinlich komme ich in Teufels Küche, aber sind wir nicht mehr Weltspitze. Ich sage es lieber heute, als wenn wir es in 10 Jahren dann live sehen. Und ja, und ich würde gerne, ich gewinne halt gerne, das habe ich gestern auf einer Bühne gesagt, in Sachsen-Anhalt beim Investforum. Und es ist halt für mich echt schlecht, nicht ein Verliererteam zu spielen, aber dabei zuzugucken, dass wir gerade nicht auf dem Gewinnerpfad sind. Und ich würde das gerne ändern.
Womit kann Deutschland denn gewinnen? Viel ist ja auch schon tatsächlich abgegrast, beziehungsweise man ist, sag ich mal, B2C, so à la Amazon, wenn wir da wieder hinwollen oder so, ist ja schon viel passiert. Künstliche Intelligenz ist auch schon viel passiert. Wo siehst du denn, was könnte bei uns die neue Autoindustrie, der neue Maschinenbau sein, wo wir halt so gut sind, waren, wie auch immer man es jetzt ausdrücken will? Was könnte das Neue sein, dass das Fundament ist bei uns?
Also,
würdest du dir wünschen, was es ist? Es gibt ja ein paar Felder, die wir, KI und dies und das.
Naja, ich bin nicht zu 100% in all diesen ganzen Tech-Themen und Biotech-Themen drin. Da gibt es einfach bessere Ansprechpartner. Aber was ich gelernt habe, ist, Leute vielleicht auch jetzt mittlerweile zu fragen, die sogar noch mal jünger sind als ich. Also einfach, ich habe auf sozialen Kanälen wie Instagram habe ich vor 3-4 Jahren schon gepostet, gebt den Kindern das Kommando. Ich glaube, da gab es auch mal einen tollen Song dazu.
Und Herbert Grönemeyer, ja.
Herbert Grönemeyer, super. Und genau das brauchen wir einfach, dass wir die Jugend mal fragen, wie bewegt ihr euch eigentlich und wie stellt ihr euch das vor? Und wenn wir das noch paaren mit den Tugenden aus Deutschland, die wir eigentlich noch haben, die ältere Generation noch mitgeben kann, dann kriegen wir ja auf jeden Fall eine Richtung hin. Aber das Problem ist ja, dass, ich meine das jetzt nicht böse, aber dass Anzugträger, die sich sehr, sehr wichtig fühlen, unser Land regieren und unsere Richtung vorgeben. Und ja, so geil ist die Richtung halt nicht gerade.
Ja.
Bin ich ja mal auf die Note gespannt.
Ja. Wir wollen ja mal eine Note wissen von unserem Gast am Ende. Über sein Spezialgebiet. Ich würde ja fast sagen, ich würde es aber jetzt mal einfach ist es nicht, weiß ich nicht, ob der Osten Deutschlands jetzt 30 Jahre nach der Einheit aus deiner Sicht, was du jetzt machst und so, aufgeholt hat. Also, ich meine, der Westen hat ja auch, also die Erneuerung, der technologische Fortschritt hat ja erst nach der Wende so richtig. Ist ja erst so richtig losgegangen mit Computern und so weiter. E-Commerce kam ja später erst. Da hatten ja wir alle die, in Anführungsstrichen, gleichen Chancen. Also siehst du da den Osten und den Westen gleich auf oder ist das noch ein Thema?
Das muss ich ehrlich gestehen, ich hab nie im Westen gearbeitet und ich lasse mich eigentlich zu solchen Aussagen immer erst hinreißen, wenn ich vielleicht auch mal ein Jahr in Dortmund in einem Tech-Unternehmen gearbeitet habe und kann dann eine gewisse Einschätzung treffen, wie da die Sprints und die Scrum-Prozesse im Endeffekt funktionieren, wie viel man im Endeffekt vom Produkt auch am Ende des Tages auf die Straße bekommt. Aber wenn du jetzt von mir eine Note haben willst, dann habe ich mir jetzt gerade Gedanken gemacht, dann würde ich gerne zwei Antworten geben für Deutschland, für unsere Region und für das vielleicht, was wir hier auch machen. Die heutige Note, die fällt eher negativ aus. Die ist eher bei mir eine 3, wenn ich ganz ehrlich sein soll, wahrscheinlich eine 4. Zu den Themen, die wir heute hier machen. Und weil wir uns einfach noch auf einem Pionierpfad befinden. Aber im Jahr 2030, und ich hatte es ja schon gesagt, wir packen das hier an, werden wir in Richtung 2 oder 1 gehen. Und das ist definitiv der Plan. Also ich habe nicht vor, Gelder großartig rauszunehmen aus meiner Company, sondern die bleiben alle drin. Also alles, was wir auch aus dem Handelsgeschäft erwirtschaften, das reinvestieren wir in die Region, in das Geschäftsmodell Relaxdays und auch in die Weiterentwicklung unserer ganzen Technologien. Und da sind wir auf einem tollen Pfad. Das macht mir, aber auch wahnsinnig vielen Kollegen Spaß. Und da bin ich echt guter Dinge, dass wir das anpacken können hier. Ich sage jetzt mal für unsere Region, Halle, Sachsen-Anhalt, Sachsen, das ist eigentlich unser Purpose und unser Plan, das wird gut werden.
Das ist doch schön, ein optimistischer Ausblick zum Schluss.
Genau.
Danke, Martin.
Vielen Dank, Martin.
Gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte übrigens.
Ja,